SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Das Tricksen mit den Steuern geht weiter. Neue Recherchen bringen es an den Tag. Die Cum-Ex-Praxis richtet noch viel mehr Schaden an, als bisher angenommen. Wie sehr wollen Papst und Bischöfe wirklich auf das Kirchenvolk hören? Wir besprechen den Wert des nun angelaufenen synodalen Prozesses mit unserer Religionsredaktorin. Hauptsache, uns geht es in Zukunft hoffentlich besser. Ein Großteil der Menschen in Tunesien stört sich nicht daran, dass Präsident Zayed die Demokratie ausgehebelt hat. Keine Arbeit, kein Einkommen, kaum noch Essen. So sieht es für viele Menschen in Afghanistan aus. Wie kann die UNO helfen, fragen wir Achim Steiner, den Leiter des UNO-Entwicklungsprogramms, im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hof und Lukas Siegfried. Er hat die Nachrichtenübersicht.
Die Internetplattform EasyGov des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO ist ins Visier von Hackern geraten. Laut einer Mitteilung des SECO ist es den Hackern gelungen, eine Liste mit Namen von bis zu 130 Unternehmen zu entwenden. Diese Unternehmen haben über EasyGov im Jahr 2020 einen Covid-19-Kredit beantragt. Vertrauliche Unternehmensdaten wie Bankverbindung oder Namen von Kontaktpersonen seien nicht entwendet worden, so das SECO weiter. Der Angriff fand laut SECO im August dieses Jahres statt. Nicht betroffen seien auch jene Firmen, welche den Kredit schon vollständig zurückbezahlt hätten. Man habe Sofortmaßnahmen ergriffen und eine Untersuchung eingeleitet. Wenn die Schweiz die Energiewende schaffen will, müssten erneuerbare Energien deutlich schneller ausgebaut werden. Das schreibt der Stromkonzern Axpo. Konkret brauche es mehr Solaranlagen auf Hausdächern, Freiflächen und auch in den Alpen. Zudem müsse Windkraft, Geothermie und Biomasse stärker genutzt werden. Um den Strom aus Atomkraftwerken zu ersetzen, brauche es zudem Gaskraftwerke. Die Politik müsse nun mutige Entscheidungen treffen, fordert die Axpo. Wenn dies nicht gelingt, müsse prozentual immer mehr Strom aus dem Ausland importiert werden. Denn die Nachfrage steigt gemäß Axpo in den nächsten Jahren weiter. Zu den aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie in der Schweiz. Dem Bundesamt für Gesundheit BAG sind 1478 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 7 neue Todesfälle und 13 Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19. Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen müsse die britische Regierung Maßnahmen ergreifen, um die Infektionen einzudämmen. Dies fordert der britische Ärztinnen- und Ärzteverband. In einer Mitteilung wirft der Verband der britischen Regierung vor, bewusst fahrlässig zu handeln. Es drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems. Deshalb brauche es erneut Corona-Regeln, wie beispielsweise eine Maskentragpflicht. Die Stadt Moskau reagiert auf steigende Corona-Fallzahlen in Russland. Ab nächsten Donnerstag müssen Restaurants, Bars sowie alle Geschäfte in Moskau schließen, die nicht lebensnotwendige Waren verkaufen. Das kündigte der Stadtpräsident von Moskau an. Dauern soll die Maßnahme bis zum 7. November. Gestern hatte Russlands Präsident Wladimir Putin Arbeitnehmende aufgerufen, ab Ende Oktober zu Hause zu bleiben. Das Sturmtief Hendrik hat in weiten Teilen der Schweiz starke Winde mit sich gebracht. Bis zu 138 km pro Stunde wurden gemessen. Unter anderem war ein Teil der Bahnlinie zwischen dem bernischen Burgdorf und Solothurn unterbrochen, weil ein Baum auf eine Fahrleitung gestürzt war. Damit zu den aktuellen Wetterprognosen. Heute Nachmittag ist es zeitweise bis ziemlich sonnig und weiterhin windig bei rund 17 Grad. In der Nacht und morgen Vormittag fällt im Norden etwas Regen. Am Nachmittag wird es wieder sonniger mit Temperaturen um 13 Grad. Im Süden scheint die Sonne den ganzen Tag bei maximal 19 Grad.
Unter dem Namen Cum-Ex sind sie bekannt geworden, komplizierte Steuertricks, mit denen Staaten weltweit um Milliarden an Steuereinnahmen gebracht worden sind. Der deutsche Bundesgerichtshof hat diese Praktiken inzwischen als illegal eingestuft. Neue Recherchen eines internationalen Journalistennetzwerks zeigen nun, der Steuerbetrug geht trotzdem weiter. Und das Ausmaß des Schadens ist dreimal höher als bisher angenommen. Maren Peters.
Mindestens 150 Milliarden Euro weltweit. Auf diese Summe beläuft sich der Schaden, den Banken und Investoren mit illegalen Cum-Ex-Steuergeschäften und einem ähnlichen Betrugssystem namens Cum-Cum über Jahre angerichtet haben. Das berichtet ein internationales Recherchenetzwerk, zu dem unter anderem die britische BBC und das deutsche TV-Magazin Panorama gehören. Bisher war man nur von 55 Milliarden Euro Schaden ausgegangen. Zu den Geschädigten zählten neben Deutschland und den USA noch mindestens 10 weitere Länder. Die Schweiz zählt nach jetzigem Erkenntnisstand nicht dazu. Um sich Milliarden an Steuergeldern in die eigenen Taschen zu schieben, nutzten Banken und Investorinnen jahrzehntelang eine Gesetzeslücke aus und tun es noch immer. Im Zentrum stehen die Dividenden, die Unternehmen einmal pro Jahr an ihre Aktionärinnen und Aktionäre ausschütten. Diese Dividenden müssen in der Regel versteuert werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können sich in Deutschland Aktionärinnen und Aktionäre die Steuer aber zurückerstatten lassen. Dividendenempfänger, die im Ausland leben, müssen ihre Dividenden in Deutschland zwar nicht versteuern, sie haben aber trotzdem einen Erstattungsanspruch. Allerdings nur, wenn die Aktien in Deutschland sind. Findige Investorinnen und Investoren haben diese Lücke im Steuerrecht genutzt und mit Hilfe diverser Banken ihre Aktien für kurze Zeit nach Deutschland verschoben. Und dann die Erstattung für eine Steuer beantragt, die nie gezahlt wurde. An dem Geschäft verdienten Investoren und Banken über die Jahre viele Milliarden. Nur der Staat nicht, der zahlte drauf. Allein dem deutschen Fiskus seien den neuesten Recherchen zufolge bislang 36 Milliarden Euro entgangen. Ein Ende sei nicht in Sicht. Und das, obwohl ein Teil dieser Geschäfte, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, im Juli per Gerichtsbeschluss in Deutschland als illegale Steuerhinterziehung eingestuft wurde. Trotzdem gingen die Steuertricksereien mit dem ähnlichen Cum-Cum-Betrugssystem weiter. Die Profiteure gingen davon aus, dass diese Geschäfte nicht vom Richterbeschluss erfasst seien. Unklar bleibt, warum der deutsche Staat nicht stärker gegenhält. Kritiker vermuten, dass die Politik damit die Banken schützen möchte.
So geht's weiter bei uns. Geduld ist gefragt. Wer jetzt ein neues Auto oder etwas Elektronisches für den Haushalt kaufen will, muss warten. Es fällt weltweit an Produktionsmaterial. Der Ansturm auf die US-Grenze. Noch nie wollten so viele Menschen illegal von Mexiko aus ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und Bankomaten geraten immer öfter ins Visier von Panzerknackern. Warum das so ist, weiß der Kriminologe.
Es braucht einen Umgang mit Sprengstoff, es braucht eine gewisse Sensibilität, um die richtigen Orte auszukundschaften. Und es braucht auch nicht so eine innere Schranke überschritten zu werden, weil man verletzt keine Menschen. Von daher glaube ich, es ist tatsächlich gar nicht so schwierig auszuführen.
Und was tut die Polizei dagegen? In der römisch-katholischen Kirche wollen Papst und Bischöfe ganz Ohr sein für das, was die Menschen glauben und bewegt. Seit Sonntag läuft auch in der Schweiz der sogenannte synodale Prozess. Das ist ein weltweites Hearing in der Kirche. Alle Gläubigen sollen sagen, wie sie sich Mitbestimmung in der Kirche vorstellen. Diese Befragung läuft während 2 Jahren. Unsere Religionsredaktorin Judith Wipfler betreut für uns das Dossier. Die Frage jetzt an Sie: Warum geht's also bei diesem synodalen Prozess?
Ja, hier geht's schlicht um die Zukunft der größten christlichen Kirche. Die steckt ja in einer tiefen Krise, nicht nur strukturell, sondern auch moralisch, geistlich. Und dem soll nun dieser Partizipationsprozess, dieser Dialogprozess abhelfen. Alle Getauften sollen sich äußern.
Und wie muss man sich diesen Dialog vorstellen?
Also der ging zumal ganz festlich los am Sonntag mit Messen und echter Tuchfühlung mit den Bischöfen. Joseph Bonmer lud Jugendliche ins Kloster einsiedeln ein zu Workshops, zu Dialogworkshops. Und da wurde sogar ein kleiner Film davon gemacht und ins Netz gestellt. Daraus doch mal ein kleiner Eindruck von diesen Jugendlichen.
Die meisten Jugendlichen sind einig, dass man mehr Transparenz und halt mehr Offenheit braucht in der Kirche.
Die alten Abläufe, dass es einfach immer das Gleiche ist, dass es sehr trocken ist und wie auch nicht immer aktuelle Themen angesprochen werden, die wichtig wären.
Die Stimmen der Jungen hören, zu akzeptieren, aufzunehmen, weiterzuleiten und etwas zu verändern.
Die Jugendlichen im Kirchenvideo des synodalen Prozesses.
Wir sind also in der digitalen Welt angekommen. Nutzt die römisch-katholische Kirche diese Möglichkeiten auch?
Genau, wie eben gehört, und auch mit einer eigenen Homepage, die von den Deutschschweizer Bischöfen aufgeschaltet wurde, eigens dafür. Wirsindohr.ch heißt die. Dort sollen sich die Gläubigen jetzt registrieren und sie werden dann Gesprächsgruppen zugeteilt. Es gibt ein Themenraster mit den verschiedenen Lebensbereichen der Kirche, wozu sie sich äußern möchten. Und das Ganze wird dann am Schluss vom unabhängigen Meinungsforschungsinstitut GFS ausgewertet.
Und die Gläubigen können online dann also alle Themen, die ihnen unter den Nägeln brennen, einbringen.
Naja, also es gab schon erste Kritik an dieser Seite. Das Raster könnte etwas einengen und auch dieser Anmeldeprozess wird als technisch empfunden von der einen oder anderen. Aber ich denke, so echte Schweizer KatholikInnen, die hält eigentlich nichts davon ab, ihre Kritik zu äußern. Also am Klerikalismus, am Reformstau oder auch an der Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen in der römisch-katholischen Kirche. Und andererseits glaube ich auch, dass die Schweizer Bischöfe es ernst meinen und wirklich hören wollen, was die Menschen glauben.
Also dieser synodale Prozess tönt nach demokratischer Basisbeteiligung. Werden Papst und Bischöfe wirklich aufs Kirchenvolk hören, wenn etwa Forderungen nach PriesterInnen aufkommen?
Das ist genau die Frage, wie geht's nun weiter damit? Also zuhören ist ja das eine, aber was wird dann wirklich angepackt und umgesetzt? Also die Reformgruppen, zum Beispiel die Allianz Gleichwürdig Katholisch, die sind schon etwas skeptisch, weil sie mit der Weltbischofssynode der letzten zum Thema Jugend und Familie sehr frustriert zurückgeblieben sind. Da wurde auch schon gefragt, was meint ihr? Und am Schluss ist davon nichts umgesetzt worden, etwa die Forderung der Basis nach der Abschaffung des Pflichtzölibats für Priester.
Gibt es innerhalb der römisch-katholischen Kirche Widerstand gegen dieses Hearing an der Basis?
Ja, also von der Rechtsaußenseite, von der erzkonservativen Seite, also nur unser nächster Nachbar, der Erzbischof Haas von Vaduz, der macht keinerlei solcher Gesprächsangebote. Das sei nicht nötig, sagt er. Also dieser Klerikalismus, der Priesterzentrismus, Geweihtenzentrismus, der ist eben vielerorts noch anzutreffen in der römisch-katholischen Kirche. Und das kritisiert ja auch genau der Papst selber sehr scharf.
Judith Wipfler, zum Schluss Ihre Einschätzung. Wird dieser synodale Prozess die Kirche öffnen, liberaler machen?
Naja, er kann oder er soll sie zunächst mal partizipativer machen, damit auch pluralistischer, logisch. Und wenn etwa Frauen da endlich mitbestimmen dürften, dann würde das diese Kirche natürlich grundlegend ändern, verändern. Aber so weit sind wir noch lange nicht.
Vielen Dank, Judith Wipfler, für Ihre Einordnung. Und so geht es hier im Rendezvous um 12.43 Uhr weiter. Die Nachfrage nach Rohstoffen wie Aluminium, Stahl oder Holz ist weltweit so groß, dass zahlreiche Vorprodukte für die Industrie knapp werden. Auch in der Schweiz zeigt sich dieser Mangel. Wer ein neues Auto bestellt oder einen Backofen, muss sich auf Wartezeiten einstellen. Und demnächst könnten die Preise steigen. Das zeigt eine Umfrage des Wirtschaftsdachverbands Economy Suisse. Lucia Theiler.
4 von 5 Schweizer Unternehmen kommen derzeit nicht an die Rohstoffe und Halbfabrikate, die sie brauchen, um ihre Produkte fertig zu bauen. Manchmal muss nur ein einziges Teil fehlen, damit es zu einem grossen Mangel kommt, wie Rudolf Minsch von Economy Suisse sagt.
Beispielsweise ein ganz einfacher Steuerungschip, der in einem Auto fehlt, führt dazu, dass das ganze Auto nicht ausgeliefert werden kann. Oder ein moderner Backofen hat auch solche Steuerungselemente drin, der kann dann nicht an den Kunden ausgeliefert werden.
Ob Autos, Backöfen oder auch andere Produkte wie Waschmaschinen und elektronische Spielzeuge, die Ursachen für die Lücken in den Garagen und Läden sind ganz am Anfang der Lieferketten zu finden. Hinzu kommt, die Fuhrprodukte müssten angeliefert werden aus Fabriken aus Asien oder Europa. Die Transportwege sind aber wegen der großen Nachfrage verstopft. Selbst wenn ein Einzelteil wie ein Chip es aus der Fabrik schafft, bleibt das Teil möglicherweise an einer Grenze liegen.
Das hängt damit zusammen, dass die Container am falschen Ort sind, Häfen teilweise temporär geschlossen sind und entsprechend die Ware nicht von A nach B, und das heißt insbesondere zuerst von China nach Europa verschifft werden kann.
Und darum auch nicht in den Industriewerkstätten von Schweizer Firmen ankommt. Rund ein Fünftel der Unternehmen, die der Verband befragt hat, hat Bestellungen von Kunden bereits storniert oder abgelehnt. Die Unternehmen hätten darum Maßnahmen ergriffen, sagt Rudolf Minsch. Sie suchen zum Beispiel weltweit nach anderen Lieferanten. Und sie bezahlen für ihre Rohstoffe höhere Preise. Rund die Hälfte der befragten Unternehmen verrechnet diese höheren Einkaufspreise weiter.
Überall rechnen wir derzeit mit etwa einer Preissteigerung von 5%. Und inwieweit, wie viel Prozent dann an den Endkonsumenten weitergereicht wird, das werden wir dann sehen.
Das Ausmaß der Preiserhöhungen hängt auch davon ab, wie lange die Einzelteile noch knapp sein werden und wie lange es dauert, bis die Transportwege wieder frei sind. Bisher gingen viele Ökonomen davon aus, dass diese Preissteigerungen nicht zu einer richtigen Inflation, also Preiserhöhungen auf breiter Front, führen. Doch angesichts der aktuellen Stimmung ist das nun nicht mehr so sicher.
Lucia Theiler. Und jetzt nach Tunesien. Dort hat vor rund 11 Jahren der arabische Frühling seinen Anfang genommen mit dem Sturz des Langzeitherrschers Ben Ali. Die Hoffnungen auf einen demokratischen Wandel waren groß und tatsächlich schien Tunesien einen guten Weg einzuschlagen. Mit Wahlen und einer neuen Verfassung. Aber letztlich veränderte sich wenig. Den Menschen ging und geht es nicht besser. Die Kaufkraft wird immer kleiner und die Korruption ist allgegenwärtig. Deshalb griff im Juli Staatspräsident Kais Saied durch und setzte das Parlament ab, unter dem Jubel der Straße. Seither regiert Saied per Dekret, die neue von ihm eingesetzte Regierung gehorcht ihm aufs Wort. Der freie Journalist und Maghreb-Spezialist Bert Stauffer ist soeben von einer Reise nach Tunesien zurückgekehrt. Ich habe ihn gefragt, ob die große Masse der Leute noch immer zufrieden damit sei, dass Präsident Saied quasi einen Staatsstreich durchgeführt und das Parlament entmachtet hat.
Alles weist darauf hin, dass Kais Saied weiterhin eine große Unterstützung hat. In verschiedenen Medien werden Zahlen von rund 70% publiziert. Die werden aber auch wieder in Frage gestellt von anderen Studien und den Resultaten von Meinungsumfragen, die davon ausgehen, dass es rund 50% sind. Man muss davon ausgehen, dass die politische Elite, die gebildeten Menschen in Tunesien, dass die zunehmend skeptischer werden, dass aber eben die breite Masse, die Jugendlichen vor allem, dass die nach wie vor hinter Kais Saied stehen.
Saied hat die auf dem Papier bestehenden demokratischen Strukturen ausgehebelt. Das scheint die wenigsten zu stören.
Das ist richtig so. Die Alltagsprobleme der Tunesierinnen und Tunesier sind so groß, dass sie ganz einfach eine Lösung wollen, dass sie eine Verbesserung ihrer Lebensumstände wollen. Die Korruption ist ja enorm angestiegen in den letzten Jahren, die Kaufkraft ist gesunken, die Arbeitslosigkeit ist angestiegen. Die Frustration und die Wut sind vor allem groß in der jungen Bevölkerung und die pro forma demokratischen Rechte sind den meisten Leuten egal, ebenso wie verfassungsrechtliche Debatten.
Saied hat also die Unterstützung der Straße, aber wie stehen die wirklich Mächtigen im Land zu Saied?
Sie sind gewissermaßen in Warteposition. Sie wollen jetzt abwarten, was Saied, respektive die Regierung, die er eingesetzt hat, was die ganz konkret entscheidet. In finanzpolitischen Dingen, die Art und Weise, wie er gegen die Korruption vorgeht. Sie machen ihre Zustimmung abhängig von diesen konkreten Handlungen. Wichtig ist aber, dass Kais Saied die Armee bis jetzt auf seiner Seite hat, dass die Armee, die eigentlich bis jetzt immer unpolitisch war in Tunesien, ihn unterstützt. Und noch wichtiger ist wahrscheinlich die Unterstützung durch die Polizeikorps, durch die Sicherheitskräfte. die sehen vermutlich in Kai Sayed die Möglichkeit, eine Art Revanche zu nehmen nach den Demütigungen, die sie in den letzten Jahren nach der Revolution in Kauf nehmen mussten.
Sayed hat angekündigt, das Land stabilisieren zu wollen und die grassierende Korruption zu bekämpfen. Wie will er das konkret angehen?
Kai Sayed hat bis jetzt punktuelle Schritte unternommen. Er hat korrupte Parlamentarier zum Beispiel in Untersuchungshaft setzen lassen. Aber richtig größere Schritte hat Kai Sayed noch nicht unternommen. Und seine Gegner werfen ihm vor, dass er die großen Mafia-Bosse, die großen Schmuggler, Barone, wie sie in Tunesien genannt werden, dass er die nicht verhaften lassen hat, dass er nicht vorgegangen ist gegen die wirklich Mächtigen im Land, die keine Steuern zahlen. Also da muss man einfach jetzt abwarten, was die neue Regierung unter Leitung von Kai Sayed für Schritte unternimmt.
Beat Stauffer, wenn wir das alles zusammenfassen, an welchem Punkt steht Tunesien heute?
Tunesien steht an einem ganz schwierigen Punkt, weil es jetzt kein Zurück mehr gibt. Das Parlament ist de facto entmachtet und nach Auffassung vieler Beobachter kann es nicht mehr wieder eingesetzt werden, weil das Parlament hat sich vollkommen diskreditiert, ebenso die Mehrheit der politischen Parteien. Das heißt, es gibt jetzt nur noch ein Vorwärts. Kai Sayed muss jetzt beweisen, dass nur er das Land aus der tiefen Krise retten kann. Und sollte er scheitern, dann wird es für das Land sehr schwierig, weil es dann eigentlich keine demokratisch legitimierten Institutionen mehr gibt und weil dann eben alles möglich ist, auch ganz schwierige chaotische Entwicklungen.
Sagte freie Journalist und Maghreb-Spezialist Beat Stauffer. Die Südgrenze der USA für all jene, die von Mexiko aus illegal einwandern wollen, ist sie die Grenze ins Land der Glückseligen. Mehr als 1,7 Millionen Migranten und Migrantinnen hat die US-Grenzpolizei dieses Jahr an der Grenze zu Mexiko angehalten. So viele wie noch nie, seit eine Statistik dazu existiert. Die Washington Post hat die neuen Daten diese Woche durch ein Leak erhalten und publiziert. Die anhaltende Einwanderungswelle wird für die beiden Regierungen und die Demokraten zunehmend zur politischen Hypothek und könnte den Republikanern in den Kongresswahlen kommendes Jahr helfen. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi berichtet.
Der Einwanderungshardliner und texanische Senator Ted Cruz ist derzeit alle paar Tage bei Fox News zu Gast, zu bester Sendezeit.
Joe Biden und Kamala Harris have a political problem, and their political problem is their policies on the border have produced an absolute catastrophe, absolute chaos.
And Joe Biden und Kamala Harris hätten ein Problem, denn mit ihrer Migrationspolitik hätten sie ein katastrophales Chaos angerichtet, sagte Ted Cruz kürzlich. Für die Republikaner ist klar, die Biden-Regierung ist direkt verantwortlich für die Migration an der Südgrenze der USA. Und die Statistik spielt ihnen in die Hände. Die Grenzfestnahmen begannen in den letzten Monaten der Trump-Regierung zwar leicht zu steigen, aber explodierten, als Joe Biden im Februar sein Amt antrat. Bis im April verdoppelte sich die Zahl der Festnahmen. Andrew Arthur, Experte bei der migrationskritischen Denkfabrik Center for Immigration Studies, sagt, der größte Fehler der Biden-Regierung sei es gewesen, das Remain in Mexico-Programm der Vorgängerregierung aufzulösen.
Biden lifted Remain in Mexico and many other successful Trump administration policies.
Das Programm ermöglichte es der Grenzpolizei, Asylsuchende nach Mexiko zurückzuschicken, um auf ihr Asylverfahren zu warten.
By lifting that, there was no impediment to people entering legally and being released, and so consequently they came.
Als Biden das Programm gestoppt habe, seien die Leute wieder über die Grenze gewandert, denn sie hätten gewusst, dass man mit einem Asylantrag in den USA bleiben könne, sagt Andrew Arthur. Für den frisch gewählten Joe Biden war der Stopp von Remain in Mexico hingegen ein Muss.
We were briefed on the steps needed to clean up the humanitarian disaster that the Trump administration has systematically created on our southern border.
Denn das restriktive Programm der Trump-Regierung habe großes humanitäres Elend verursacht, so Joe Biden damals. Doch nun führt seine Regierung das Programm wieder ein, im November. Ein texanischer Bundesrichter stellte die Biden-Regierung vor die Wahl, entweder alle illegalen oder undokumentierten Grenzgänger zu verhaften und in Haft zu behalten oder sie nach Mexiko zurückzuschicken. Die Biden-Regierung wählte Letzteres. Sie weicht also auf Maßnahmen aus, die aus der Trump-Zeit stammen. Als letzten Monat nach dem Erdbeben in Haiti plötzlich Zehntausende Haitianer und Haitianerinnen an einem Grenzübergang in Texas auftauchten, schafften die US-Behörden viele der Asylsuchenden ohne Verfahren aus. Das wiederum führte beim linken Flügel der Demokraten zu Protesten.
I'm pissed. I'm unhappy. We are following the Trump policy. What the hell are we doing here?
Wütend sei sie mit der Biden-Regierung, sagte Senatorin Maxine Waters im strömenden Regen. Genau wie die Trump-Regierung würden die USA Flüchtlinge zurückweisen. Die Migrationswelle an der Grenze zu Mexiko setzt die Biden-Regierung unter Druck, von rechts und von links. Derweil sinken Präsident Bidens Beliebtheitszahlen stetig. Bloß 35% der Befragten geben ihm gute Noten für den Umgang mit der Einwanderung. Und das stelle eine beträchtliche politische Schwäche dar, nicht nur für den Präsidenten, sondern für die gesamte Demokratische Partei, sagt Andrew Arthur vom rechtsgerichteten Center for Immigration Studies und wittert eine Chance für die Republikaner in den Kongresswahlen kommendes Jahr.
Isabel Jacobi. Gestern Nacht war es wieder soweit. In Morgin im Wallis haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter in einem Auto Richtung Frankreich. Allerdings ohne Beute gemäß jetzigem Stand der Ermittlungen. Andere Bankomatenknacker waren da in den letzten 3 Jahren erfolgreicher und haben zum Teil beträchtliche Summen erbeutet. Betroffen ist mittlerweile die ganze Schweiz. Doch erst Anfang Oktober hat die Bundesanwaltschaft die erste Anklage erhoben. Inlandredaktor Balz Oertli.
Es sind Medienberichte wie aus einem Film. Die Szene, nachts, ein Bankomat irgendwo auf dem Land. 2 vermummte Männer fahren auf einem Roller vor, hantieren am Automaten. Dann, mit einem riesen Krach, sprengen sie ihn in die Luft und klauen zigtausend Franken Bargeld. In nur 3 bis 4 Minuten ist der Bankomat gesprengt, das Geld draußen und die Täter weg. Für Sprengstoffdelikte ist der Bund zuständig. Die Ermittlungen leitet das Bundesamt für Polizei, FEDPOL. Florian Neff, FEDPOL-Mediensprecher, erklärt, was man über die Sprengungen weiß.
Also in der Schweiz kam es bisher im Jahr 2021 zu rund 2 Dutzend Angriffen. Wir sind da ungefähr auf dem gleichen Niveau. Also es zeichnet sich ab, dass wir bis Ende Jahr wieder rund 20 bis 25 Bankomatsprengungen verzeichnen werden.
Bankomatsprengen, das sei länderübergreifende Kriminalität.
Die Kriminalität findet grenzüberschreitend in ganz Europa statt. Und die Schweiz inmitten Europas ist eben auch von solchen Bankomatsprengungen betroffen.
Die organisierten Banden, meist in Kleingruppen, à 3 bis 4 Personen unterwegs, stammten aus Frankreich oder Osteuropa. Es seien Profis, das zeige allein schon der Umgang mit Sprengstoff, bestätigt FEDPOL-Mediensprecher Neff. Und betroffen sei die ganze Schweiz.
Es gab in einzelnen Regionen zum Teil eine Häufung von Fällen, aber prinzipiell ist die kleinräumige Schweiz als Ganzes betroffen.
Beschreiben lässt sich das Phänomen also ziemlich genau. Aber wieso ist Bankomatenknacken so attraktiv? Das ist komplizierter. 3 Faktoren lassen sich ausmachen. Erstens, Bankomatsprengungen hätten einen entscheidenden Vorteil für Diebe, sagt Dirk Bayer, Kriminologe an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Gerade im Vergleich zu Wirtschafts- oder Cyberkriminalität sind Bankomatensprengungen leicht planbar.
Es braucht einen Umgang mit Sprengstoff, es braucht eine gewisse Sensibilität, um die richtigen Orte auszukundschaften. Und es braucht auch nicht so eine innere Schranke überschritten zu werden, weil man verletzt keine Menschen. Von daher glaube ich, es ist tatsächlich gar nicht so schwierig auszuführen.
Zweitens, so Bayer weiter, sei die Fahndung schwierig. Die Täter hinterließen wenig Spuren und seien sogleich über die Grenze verschwunden. Das bestätigt auch das FEDPOL. Entscheidend sei daher die internationale Zusammenarbeit, Mediensprecher Neff.
Beispielsweise im Jahr 2020 konnte aufgrund einer Tatortspur in der Schweiz dann eine Verhaftung in Dänemark vollzogen werden, die wiederum eine Verhaftung in Österreich zur Folge hat. Das Ganze zeigt, dass es diese sehr starke Zusammenarbeit braucht.
Anfang Oktober teilte die Bundesanwaltschaft mit, sie habe einen in Österreich festgenommenen mutmaßlichen Sprenger angeklagt. Es ist die erste Anklage auf Bundesebene. Die Ermittlungen scheinen also nicht einfach. Der dritte Punkt, wieso Bankomaten zum Ziel von Kriminellen werden, ist die Beute. 126.600 Schweizer Franken soll der mutmaßliche Sprenger erbeutet haben. Eine stattliche Summe. Das betont auch Peter Villiger. Villiger vertreibt seit den 90er Jahren im aargauischen Sins ein System, das Bankomaten vor Kriminellen schützen soll.
Die Täter, die gehen ja immer dahin, wo es am einfachsten ist.
Immer mehr Bankfilialen führten überhaupt kein Bargeld mehr. Bankomaten seien einer von immer weniger Orten, wo überhaupt reichlich Bargeld vorhanden sei. Das mache sie attraktiv. Hier greift Villigers Technologie ein. Im Falle einer Sprengung wird das Geld mit Spezialfarbe eingefärbt und unbrauchbar gemacht.
Das heißt, wenn jemand sprengt und wenn er jetzt das Geld trotzdem mitnehmen würde, könnte man den Täter auf die Tat zurückverfolgen.
Ein Label am Automaten warnt die Täter. Hier lohnt es sich nicht. Wie viele der gesprengten Automaten derart geschützt sind, lässt sich nicht eruieren. Die Banken geben hier keine Auskunft. Doch Villiger bestätigt, die Nachfrage sei enorm gestiegen seit dem Aufkommen der Sprengungen. Das Bankomaten sprengen. Eine Panzerknackerkriminalität, die auch im Zeitalter von Cyberattacken offenbar ihren Reiz nicht verloren hat.
Punkt 1. Gleich im ersten und vierten in Afghanistan droht die Wirtschaft zu kollabieren. Mit unabsehbaren Folgen, sagt der Chef des UN-Entwicklungsprogramms Achim Steiner. Die UNO lanciert deswegen ein Hilfsprogramm namens Abaday. Wir reden gleich mit Achim Steiner nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Lukas Siegfried.
Eine Gruppe von Hackern hat Zugriff auf die Internetplattform EasyGov des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO erlangt. Sie konnte eine Liste mit Namen von bis zu 130.000 Unternehmen entwenden, teilt das SECO mit. Vertrauliche Daten hätten die Hacker aber nicht erhalten. Wenn die Schweiz die Energiewende schaffen will, müssten erneuerbare Energien deutlich schneller ausgebaut werden. Das schreibt der Stromkonzern Axpo. Die Politik müsse nun mutige Entscheidungen treffen. Wenn der Ausbau nicht gelingt, müsse prozentual immer mehr Strom aus dem Ausland importiert werden. Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht und meldet 1478 neue Coronavirus-Ansteckungen. Gleichzeitig registrierte das BAG 7 neue Todesfälle und 13 Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.